Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Schon vor mehr als 100 Jahren gab es in den USA erste Vorläufer dieses Protest- und Aktionstags der Frauen. Und auch wenn schon viel erreicht wurde, gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt, sind Frauen längst nicht in allen Bereichen. Gerade in der Wirtschaft und auch in der Politik ändern sich die Strukturen nur langsam. Ein Land, das seit Jahren als Musterbeispiel in Sachen Chancengleichheit gilt, ist Island. Aber was genau macht das Land richtig? Mit dieser Frage beschäftigt sich Eliza Reid, derzeitige First Lady Islands, in ihrem Buch »Das Geheimnis der Sprakka«. Was dieser alte isländische Begriff bedeutet, was ihn ausmacht, erfahren Sie gleich. Außerdem geht es um posttraumatische Belastungsstörungen bei Soldaten, die Gewalt in der Weimarer Republik und um digitalen Kapitalismus. Ein Sammelband bietet da nämlich einen guten Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze und wissenschaftlichen Zeitdiagnosen. Der Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums zeigt an, wie gut es um die Gleichstellung der Geschlechter in einem Land bestellt ist. Seit Jahren führt Island das Ranking an. Fast 80% Frauenerwerbstätigkeit und nur 5% Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Gemessen an Deutschland ist Island geradezu ein Musterland der Gleichberechtigung. Aber warum ist das eigentlich so? Was hat Island, was andere Länder nicht haben, kann man sich da fragen. Und auch, warum mehr als 100.000 Isländerinnen, also fast die Hälfte der kompletten weiblichen Bevölkerung des Landes, dann doch im vergangenen Oktober wieder auf die Straßen gegangen sind, um für Gleichstellung zu protestieren. Übrigens der größte Streik seit fast 50 Jahren des Landes. Darüber hat die Kanadierin Eliza Reid ein Buch geschrieben. Die Autorin kennt das Land nicht nur sehr gut, sie ist auch die Frau des isländischen Präsidenten. Marten Hahn hat »Das Geheimnis der Sprakka« gelesen und Islands First Lady in der präsidialen Residenz bei Reykjavik getroffen.
Sprakkar. Als Eliza Reid dieses Wort auf das Cover ihres Buchs setzte, wusste selbst in Island niemand mehr, was es bedeutete. Ein Freund Reids hatte den alten isländischen Begriff ausgegraben.
My husband.
Mein Mann, der Präsident Islands, hatte noch nie von diesem Wort gehört. Meine Schwiegermutter ist Isländischlehrerin und hatte noch nie von dem Wort gehört. Da wurde ich ein bisschen nervös. Also rief ich das Institut für Sprachen hier an und sprach mit der Direktorin. Auch sie hatte noch nie von dem Wort gehört. Sie schlug es dann nach und sagte, ja, es ist ein Wort und wir können es verwenden.
Sprakkar bedeutet übersetzt so viel wie herausragende oder außergewöhnliche Frauen.
It means outstanding or extraordinary women.
Fast 40 dieser außergewöhnlichen Frauen hat Eliza Reid für ihr Buch »Das Geheimnis der Sprakkar« interviewt. Frauen, die gleichzeitig ganz normal sind.
Ich wollte nicht die Menschen auswählen, die man erwartet hätte. International fragt man sich vielleicht, warum ich nicht Björk interviewt habe, die bekannteste Isländerin weltweit. Aber ich wollte lieber Menschen vorstellen, die vor allem innerhalb ihrer Freundeskreise bekannt sind. Weil ich denke, dass man sich dadurch besser in sie hineinversetzen kann.
Reid trifft eine Abgeordnete, die während einer Rede im isländischen Parlament ihr Baby stillte, Extremsportlerinnen, Unternehmerinnen und Künstlerinnen, aber auch eine Farmerin und die Kapitänin eines Fischerboots kommen zu Wort.
Ich weiß noch, wie mich zu Anfang Leute fürs Fernsehen interviewen wollten, weil sie es so faszinierend fanden. Ich wurde eine Feministin genannt. Aber ich glaube, tatsächlich ist das alles gar nicht so besonders, nur weil ich eine Frau bin, die auf See arbeitet. Wen interessiert, was für Genitalien du hast, wenn du diesen Job machst?
Anhand der Gespräche erkundet Reid, warum Gleichberechtigung in Island in greifbarer Nähe ist, warum Frauen in Island in praktisch allen Wirtschaftsbereichen präsent sind. Die Autorin berichtet von vorteilhaften Regelungen für Alleinerziehende, Elternzeit und staatlich subventionierter Kinderbetreuung.
Grundsätzlich würden die meisten Menschen in Island sich fragen, warum jemand sich gegen einen bezahlten Job entscheiden sollte. Für die wenigen Elternteile, die trotzdem zu Hause bleiben, kann es sogar schwer sein, Tagesaktivitäten oder Orte zu finden, wo sie mit ihren Kindern etwas unternehmen können. Weil die meisten Gleichaltrigen eine Tagesbetreuung besuchen, gibt es kaum Nachfrage dafür. Mutter- und Kindkurse für Klein- und Vorschulkinder sind hier ein fremdes Konzept, das man nur aus ausländischen Serien und Filmen kennt.
Das Geheimnis der Sprakar ist keine akademische Abhandlung, kein schwer verdauliches Sachbuch. Eliza Reid schreibt im Stil der Reisejournalistin, die sie früher einmal war. Und sie verwebt die Interviews mit eigenen Erfahrungen, als First Lady, aber auch als Einwanderin, Firmengründerin und Mutter von 4 Kindern.
Es sollte sich beim Lesen so anfühlen, als würde man bei einem Glas Wein mit mir und anderen Frauen über Island sprechen. Das Buch soll vor allem inspirieren und auch etwas lustig sein. Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiges Menschenrechtsthema. Manche assoziieren damit Wut und Frustration. Ich wollte aber etwas schaffen, das Hoffnung und Optimismus ausstrahlt und dich nach dem Lesen glücklich zurücklässt.
Doch der Optimismus hat Grenzen. Immer wieder macht die Autorin deutlich, warum auch in Island Frauen bis heute auf die Straße gehen. Zuletzt im Oktober 2023, als tausende Frauen landesweit einen Tag lang streikten.
Das Patriarchat ist stark und tief verwurzelt. So gibt es beispielsweise trotz eines Gesetzes zu Geschlechterquoten in Aufsichtsräten, zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch schreibe, keinen weiblichen CEO in einem der Unternehmen, die an der isländischen Börse gehandelt werden. Das Frauenhaus in Reykjavik ist oft komplett voll und während der Corona-Pandemie nahmen die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt zu. Wenn wir also das bisher Erreichte loben, sollte man das Wort aber nicht vergessen.
Besonders die anhaltende Gewalt gegen Frauen hebt Reid als Problem hervor. Ein Paradox, mit dem auch andere nordische Länder zu kämpfen haben.
Die zunehmenden Anzeigen häuslicher Gewalt bleiben ein schwarzer Fleck in einem Land, das so stolz auf seine Gleichstellung ist. Außerdem führen die zunehmenden Fälle von geschlechtsbedingter Gewalt, die angezeigt werden, nicht zu mehr Verurteilungen. Laut einer Studie von 2008 bis 2009 endeten nur 11% der Anzeigen wegen Vergewaltigung mit Verurteilungen. Traurigerweise ist diese Zahl im Vergleich zu anderen Ländern hoch.
Die Autorin lässt ihren Blick jedoch viel weiter schweifen, als das Thema vermuten lässt. Sie erklärt die Datingkultur des Landes, beschreibt den Künstlerlohn zur Förderung von Autoren und erzählt von den gefeierten Such- und Rettungsteams Islands. Und so gelingt Reid eine lesenswerte Liebeserklärung an ihre Wahlheimat, ein Porträt Islands durch die Brille der Geschlechtergerechtigkeit. Und das Geheimnis der Sprakar, der Grund, warum Island allen anderen Ländern der Welt doch so weit voraus ist?
Einer der wichtigsten Punkte in Island ist meines Erachtens, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ob es wichtig ist, auf mehr Gleichberechtigung hinzuarbeiten, sondern wie wir sie erreichen. Weil wir eine bessere Gesellschaft für Menschen jeden Geschlechts aufbauen wollen. Und weil wir wissen, dass es allen Menschen umso besser geht, je gleichberechtigter die Gesellschaft ist.
Eliza Reid, First Lady Islands und Autorin des Buches Das Geheimnis der Sprakar. Isländische Frauen und wie sie die Welt verändern. Es wurde aus dem Englischen von Henriette Seltner-Shane übersetzt und ist bei BTB erschienen. 320 Seiten kosten 24 Euro. Unser Rezensent Martin Hahn. Die ehemalige norwegische Korrespondentin und Kriegsreporterin Åsne Seierstad, die aus Konfliktregionen wie Serbien, Kosovo, Afghanistan, Irak und Tschetschenien berichtete, schreibt mittlerweile Sachbücher, die sich wie Romane lesen und für die sie immer wieder mit wichtigen Preisen ausgezeichnet wird. 2018 zum Beispiel erhielt sie den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung für Einer von uns. Ein Porträt des rechtsextremen Massenmörders Anders Breivik, dessen Geschichte sie mit fast forensischer Detailtreue recherchierte. Heute, 20 Jahre nach ihrem ersten Bestseller, Der Buchhändler von Kabul, kehrt sie in ihrem neuen Buch Land der vielen Wahrheiten nach Afghanistan zurück und erzählt, intim und subjektiv zugleich, die Geschichte dreier Menschen, deren Leben ganz unterschiedlich verknüpft ist mit der Geschichte Afghanistans. Diesem Land, das einfach keine Ruhe findet, meint unser Rezensent Ralf Gerstenberg, der ihr Buch für Andruck gelesen hat.
Die Wahrheit ist konkret. Diesen Satz von Bertolt Brecht füllt die norwegische Autorin und Journalistin Åsne Seierstad in ihrem neuen Buch auf sehr konsequente Weise mit Leben. Sie erzählt darin die wahren und sehr konkreten Geschichten dreier Menschen, die in Afghanistan aufwuchsen und von den politischen Realitäten und Veränderungen in ihrem Land geprägt wurden. Drei Schicksale, drei Lebenswege, die schlaglichtartig hervorgehoben werden und unterschiedlicher kaum sein könnten. Was sie verbindet? Ihr starker Wille, schreibt Åsne Seierstad. Und natürlich Afghanistan, das Land der vielen Wahrheiten. Da ist zunächst Jamila, geboren 1976, also noch vor der Invasion durch die Sowjetarmee. Früh erkrankte die Tochter eines einflussreichen Geschäftsmannes aus Kabul an Kinderlähmung. Ihr Handicap erwies sich in der islamisch tradierten Gesellschaft, in der Mädchen möglichst früh verheiratet werden, als Vorteil.
Sie begann die Polioerkrankung und das kurze Bein als Segen zu empfinden. Dank dessen hatte der Vater sie zur Schule gehen lassen, hatte sie lesen gelernt, hatte sie weiter studieren können, so dass sich ihr eine völlig neue Welt eröffnete. Ihr blieben sowohl ein Ehemann als auch Allah mit einer Heirat einhergehender Kummer erspart.
Jamila studierte den Koran, war ergriffen von der Schönheit des Textes und begriff, dass die frauenverachtenden und unterdrückenden Vorschriften ihres Heimatlandes nicht in der Religion begründet lagen, sondern in männlich geprägten Machtstrukturen. Mit dieser Erkenntnis entwickelte sie sich zu einer islamischen Feministin.
Jamilas Auffassung nach war der Koran revolutionär für seine Zeit und vielen anderen Religionen voraus. Männer und Frauen waren gleich vor Allah. Der Koran gab Frauen die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu werden. Nichts am Islam hinderte Frauen daran, Bildung zu erlangen. Der Islam wurde falsch ausgelegt, mit Absicht und zum Vorteil der Männer, die ihn deuteten, die Macht hatten, ihn zu deuten. Davon war sie überzeugt.
Åsne Seierstad gibt Menschen wie Jamila in ihrem Buch nicht nur eine Stimme, sondern erzählt, wo sie herkommen, unter welchen politischen, sozialen und familiären Umständen sie aufgewachsen sind, wie sich die Motive ihres Denkens, Fühlens und Handelns nach und nach entwickelt haben. Was haben Sie in dem Moment empfunden? Diese Frage stellte die Reporterin all ihren Protagonisten und Interviewpartnerinnen immer und immer wieder. Auch Bashir, einem Taliban-Kommandeur, der den Kampf gegen den Westen als heiligen Krieg betrachtet. Schon oft sei über die Taliban als Gruppe geschrieben worden, erklärt Åsne Seierstad in ihrem Nachwort, aber selten über sie als Individuen. Deshalb habe sie nach einem Taliban-Kämpfer gesucht, der bereit war, seine persönliche Geschichte zu erzählen. 2022 traf sie Bashir, im Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban.
Ich wollte verstehen, was sie antrieb, worin ihre Motivation lag, aus was für Menschen die Bewegung bestand. Der Grund dafür, dass diese Erzählungen fehlen, ist offensichtlich, ergänzte ich. Wäre ich letztes Jahr gekommen, hättest du mich wahrscheinlich entführt, stimmt's? Da lachte er schallend. Ja, natürlich hätte er das getan.
Erstaunlich nah kommt Åsne Seierstad dem Taliban-Kommandeur, beschreibt seinen Kampf gegen die amerikanischen Besatzer, seinen Glauben an die heilige Sache, die von Kindheit an sein Leben bestimmt hat. Mit aller Entschlossenheit verteidigte er die Werte des Korans, so wie sie ihm vermittelt wurden, gegen Eindringlinge und Einflüsse aus dem Westen. Bashirs drei Ehefrauen unterstützten ihn in seiner Mission. Tagsüber backten sie Brot und kümmerten sich um den Haushalt, nachts, wenn die Kinder schliefen, bauten sie Sprengsätze für die Dschihadisten.
Diese Arbeit erforderte höchste Konzentration. Sie mussten äußerst sorgsam mit den Zutaten umgehen und durften keine Fehler beim Abmessen der Mengen machen. Wenn sie fertiggestellt waren, kamen die Brüder und holten die Sprengfallen ab. Die Frauen fragten nie, wo sie zum Einsatz kommen würden. Das lag in der Verantwortung der Männer.
Ariana, die jüngste der drei Porträtierten, wurde geboren, als westliche Truppen in Afghanistan einmarschierten. Sie wuchs mit demokratischen Rechten auf, nutzte ihre Freiheiten, hörte Beyoncé, lernte, studierte immer mit Bestnoten. Kurz vor dem Abschluss ihres Jurastudiums überließen die alliierten Truppen das Land den Taliban. Von einem Tag auf den anderen änderte sich Arianas Leben grundlegend. Sie musste das Studium beenden, ihr Gesicht verbergen. Nun droht ihr eine Zwangsheirat.
Ich will ihn nicht heiraten. Ariana hatte sich im Bett aufgesetzt und sah ihrer Mutter direkt ins Gesicht. Interessiert es dich gar nicht, ob ich glücklich bin? Nein, antwortete ihre Mutter kurz. Dein Glück interessiert mich nicht.
Osnes Hayastad erzählt die Geschichten ihrer drei Protagonisten parallel. Dabei urteilt sie nicht, sondern fühlt sich in sie ein. Konsequenterweise erspart sie es ihren Leserinnen und Lesern nicht, die Geschehnisse auch aus der Sicht eines islamistischen Gotteskriegers zu betrachten, ja, zu erleben, denn ihr situativer Schreibstil ist eher Roman als reportagehaft. Historische Details und politische Hintergründe lässt sie zum besseren Verständnis in kurzen Zwischenabsätzen einfließen. Es sind jedoch die detailliert recherchierten und spannend erzählten Lebensgeschichten, die nachhallen. Auf diese Weise gelingt es Osnes Hayastad, Wahrheiten über ein Land zu offenbaren, in dem sich die einen, vor allem Frauen, nach dem Rückzug des Westens alleingelassen und verloren fühlen, während Männer wie Bashir ihr islamistisches Weltbild und ihre Macht manifestieren.
Meint unser Rezensent Ralf Gerstenberg über das Buch der norwegischen Journalistin und Autorin Osnes Hayastad, Land der vielen Wahrheiten. Drei Leben in Afghanistan. Es ist aus dem Norwegischen übersetzt von Franziska Hüter und Frank Zuber und bei Kain und Aber verlinkt. 480 Seiten kosten 26 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Helfen und kämpfen. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Rund 400.000, meist junge Männer und Frauen, waren es seit den 1990er Jahren. Allein 90.000 dienten in Afghanistan bis zum fluchtartigen Abzug im Herbst 2021. Besonders mit diesem wohl intensivsten Auslandseinsatz ist ein Thema hochgekommen, das lange eigentlich gar keins war, nämlich das der posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Denn schätzungsweise 20% aller Soldaten kämpfen, teilweise erst Jahre später, mit den psychischen Folgen ihres Einsatzes. In der Bundeswehr ist dies längst Thema, aber sonst wird darüber wenig gesprochen. André Hassan Khan will das ändern. Der Berufssoldat hat viele Jahre für die Bundeswehr im Ausland verbracht. Sarajevo, Usbekistan, Mali. Doch der Einsatz in Afghanistan veränderte sein Leben komplett. Über seine Arbeit, seine Familie und vor allem über seine psychische Erkrankung hat er mit Unterstützung des Autors Gideon Böss ein Buch geschrieben. Heute fühlt sich alles an wie Krieg, lautet der frisch erschienene Titel. Und unser Rezensent Matthias Bertsch beginnt seine Besprechung mit einem Zitat daraus.
PTBS ist keine Erkrankung, die irgendwann hinter einem liegt. Sie bleibt immer Teil des Lebens. Sie wird immer wieder an die Tür klopfen und herein wollen. In einer Therapie lernt man, diesem ungeliebten Hausgast möglichst oft und möglichst entschieden mitzuteilen, dass er nicht willkommen ist. Wenn ich auf den Begriff bringen sollte, was in einer PTBS-Therapie am wichtigsten ist, dann würde ich sagen Akzeptanz.
Mit diesen Worten beschreibt André Hassan Khan die posttraumatische Belastungsstörung, mit der er seit Jahren ringt. Man kann darüber streiten, ob das Ziel einer Therapie wirklich nur Akzeptanz oder nicht doch letztlich Heilung ist, aber das würde am Kern des Buches vorbeigehen. Heute fühlt sich alles an wie Krieg. Ein Drohneneinsatz, ein Trauma und seine Folgen ist keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema PTBS, sondern der Erfahrungs- und Erlebnisbericht eines Bundeswehrsoldaten, der aus Überzeugung fast 30 Mal in Auslandseinsätzen war. André Hassan Khan ist 1976 in Neumünster geboren, ein Nordlicht, wie er selbst schreibt. Seinen Nachnamen verdankt er einem britisch-indischen Urgroßvater. Nach dem Grundwehrdienst ging er zur Luftwaffe und ließ sich 2009 in Israel im Umgang mit Drohnen ausbilden.
Ich gehörte zu den Pionieren im Bereich der ferngelenkten Luftfahrzeuge der Bundeswehr und versorgte als Sensorbediener die Truppe mit wichtigen Informationen aus der Vogelperspektive. Ich war derjenige, der nahezu in Echtzeit eine taktische Erstbewertung der Bilder vornahm, die von der Maschine geliefert wurden. Ich machte meine Arbeit gern. Sie verlangte mir zwar viel ab, aber sie erfüllte mich auch. Bis zu jenem Ereignis, das meine innere Welt ins Wanken brachte.
Jenes Ereignis war ein Anschlag auf ein Lager der afghanischen Armee im April 2017. Die Taliban hatten das Lager an einem Freitag überfallen, als viele Soldaten in der Moschee waren. Die Bundeswehr ließ aus dem benachbarten Hauptquartier in Mazar-e-Sharif eine Drohne aufsteigen. Die Bedienung der Kameras lag bei André Hassan Khan.
Mit Infrarotkameras kann man erkennen, wenn ein Mensch stirbt. Seine Körpertemperatur sinkt und damit verschiebt sich auch das Farbspektrum. Ein heißer, also durchbluteter Körper strahlt auf dem Bildschirm schwarz. Ein ausgekühlter, also sterbender Körper hingegen weiß. Schwarz bedeutet Leben, weiß bedeutet Tod bzw. dem Tod nahe.
Als die Drohne über dem Lager ankam, hatten sich die Terroristen bereits neben der Moschee verschanzt und lieferten sich ein Gefecht mit den Soldaten vor Ort. Auch darüber gaben die Kameras Aufschluss. Die Informationen wurden an die afghanische Armee weitergeleitet. Einige Zeit später rückte diese mit schwer bewaffneten Pickups an und begann sofort zu schießen. Hassan Khan verfolgte alles am Bildschirm.
Schließlich sahen wir an der Stelle, wo sich die Taliban verschanzt hatten, keine schwarzen Punkte mehr. Die Terroristen, die an unbewaffneten, zum Gebet versammelten Menschen ein Massaker angerichtet hatten, lebten nicht mehr. Ich hätte erleichtert sein können, aber die Art, wie sie gestoppt wurden, war für mich ein Schock. Der Gegenschlag der afghanischen Armee erinnerte mich an eine Exekution. Die Soldaten hatten blind um sich geschossen und dadurch womöglich auch Unschuldige getötet, deren Tod ihnen egal zu sein schien. Das traf mich auf eine Weise, die ich selbst jetzt, Jahre später, kaum in Worte fassen kann.
Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Toten, hieß es in der Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes. Über die Gefühle der deutschen Soldaten wurde nicht gesprochen. Doch die Bilder und die damit verbundenen Emotionen wurde André Hassan Khan nicht mehr los. Sie verfolgen ihn, als er längst wieder zu Hause ist. Er meidet Menschenmengen, zieht sich zurück und wird, vor allem seiner Frau gegenüber, zunehmend gereizt. Dennoch meldet er sich zu weiteren Auslandseinsätzen. Schließlich hat er keine erkennbaren Verletzungen.
Die Angst um meinen Job und vor allem mein Ansehen innerhalb der Bundeswehr war so groß, dass ich lieber meine Frau und unsere Beziehung belastete, als Schritte zur Lösung meiner Probleme zu gehen. Vor allem hätte ich mit keinem Wort zugegeben, dass ich vielleicht die Kontrolle über mein Leben verloren hatte.
4 Jahre ist er als Geisterfahrer unterwegs, so heißt das entsprechende Kapitel im Buch. Es ist eine Zeit der emotionalen Achterbahnfahrt. Seine Frau wird schwanger, doch die Zwillinge sterben noch vor ihrer Geburt. Schließlich nimmt das Paar 3 Pflegekinder auf. Das gibt ihm Halt, doch im Frühjahr 2021 ist der Punkt erreicht, dass Hassan Khan nicht mehr kann. Der Gang zum Arzt und die Diagnose PTBS sind Tiefpunkt und Erlösung zugleich.
Ich weiß, wie sehr mich die PTBS zurückgeworfen hat und wie viele Selbstverständlichkeiten in meinem Leben von ihr abgeräumt wurden. Das ist frustrierend, aber genau das ist auch schon ein entscheidender Punkt. Wie geht man mit diesem Frust um? Lässt man sich gehen und versinkt in Selbstmitleid und irgendwann in Selbsthass und betrauert sein Los? Oder versucht man, sich aufzurichten und das eigene Leben, das die Krankheit in viele Teile zerschlagen hat, wieder Stück um Stück aufzubauen?
André Hassan Khan beschreibt anschaulich, was das in seinem Fall heißt und wer ihm dabei hilft. Von der Therapeutin, die mit ihm angstbesetzte Situationen und Orte aufsucht, um seine Flashbacks unter Kontrolle zu bekommen, über die Antidepressiva, die ihn davor bewahren, in tiefe Löcher zu fallen, bis hin zum Assistenzhund, der ihn aus der Gefahrenzone zieht, wenn er spürt, dass sein Herrchen in Panik gerät. Der Bundeswehr stellt er im Umgang mit traumatisierten Soldaten ein gemischtes Zeugnis aus. Die Angebote für Betroffene seien zwar vielfältig, aber bei weitem nicht bekannt genug. Und so bleibt, heute fühlt sich alles an wie Krieg, eine gleichermaßen subjektive wie eindrückliche Schilderung zum Thema Bundeswehr und PTBS, die umso wichtiger wird, je mehr die Politik davon spricht, dass Deutschland wieder kriegstauglich werden müsse.
Meint unser Rezensent Matthias Bertsch über das Buch »Heute fühlt sich alles an wie Krieg«. Ein Drohneneinsatz, ein Trauma und seine Folgen. Von André Hassan Kahn und Gideon Böss. Es ist bei Rowohlt verlegt. 192 Seiten gibt's für 18 Euro. Ein Gespenst geht um. Und zwar nicht nur in Europa, nämlich das Gespenst des digitalen Kapitalismus. Denn es ist offensichtlich, dass sich der Kapitalismus durch die Digitalisierung grundlegend verändert. Und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Begriffe wie Informationskapitalismus, Datenkapitalismus, Plattformkapitalismus, Überwachungskapitalismus oder kognitiver Kapitalismus sind längst im Alltag angekommen, aber auch in der Wissenschaft, die die unterschiedlichsten theoretischen Analysen und Zeitdiagnosen liefert. Da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Der von den Soziologen Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegebene Band »Theorien des digitalen Kapitalismus« will dem entgegenwirken. Denn die darin enthaltenen gut 2 Dutzend Aufsätze loten Formen und Auswirkungen des digitalen Kapitalismus in der Arbeitswelt ebenso aus wie in der Politik, aber auch im Alltag jedes Einzelnen. Johannes Kuhn weiß, ob ihr Ansatz überzeugt.
Meta, Google, Amazon, Apple, Netflix, OpenAI. Schon die Nennung dieser Firmennamen macht deutlich, dass die Digitalisierung stark mit dem Kapitalismus amerikanischer Prägung verbunden ist. Wo diese Verbindungen verlaufen, welche Strukturen und Muster die weitere Entwicklung prägen werden, der von den Soziologen Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegebene Sammelband versucht, es aufzuzeigen. So skizzieren die drei Herausgeber in der Einleitung ihr Ziel so.
Erstens haben wir es mit zumeist partiellen Zeitdiagnosen für einzelne gesellschaftliche Teilbereiche zu tun, deren Zusammenführung gesellschaftstheoretischer Anstrengungen bedarf. Zweitens möchten wir skizzieren, wie sich die Entwicklung verschiedener wichtiger Bereiche des digitalen Kapitalismus darstellt, namentlich Produktivkräfte, Arbeitsorganisation, Wertschöpfung, politische und kulturelle Regulation sowie seine Subjekte und Subjektivierungsweisen. Schließlich wollen wir drittens aus unserer Sicht zentrale konzeptionelle und analytische Herausforderungen für die Theoriebildung zum digitalen Kapitalismus markieren.
Dieser linke, von Marx geprägte Blick auf die Bereiche Arbeit, Politik, Ökonomie und Kultur liefert Bilder in sehr unterschiedlicher Auflösung. Großanalysen zur Datenökonomie und ihrer Akteure stehen neben Detailüberlegungen zur Arbeitnehmermitbestimmung im digitalisierten Betrieb. Die Mechanismen sozialer Medien werden ebenso behandelt wie die Theoriebildung des Post-Cyberfeminismus. Wie also unterscheidet sich der digitale Kapitalismus von seinem analogen Vorgänger? Der Medienwissenschaftler Christian Fuchs sieht den vernetzten Computer als Universalmaschine, die gesellschaftliche und soziale Verhältnisse im marxischen Sinne verflüssigt.
Das bedeutet, dass er die Fähigkeit hat, alle Sphären der Gesellschaft zu durchdringen und zu verändern, sowie die Auflösung oder Verflüssigung der Grenzen zwischen traditionell getrennten Phänomenen wie Produktion und Konsum, Öffentlichkeit und Privatsphäre, Arbeitszeit und Freizeit, Arbeit und Spiel, Subjekt und Objekt, Gratisgütern und Waren und so weiter zu vermitteln.
Diese Verflüssigung sei zunächst weder gut noch schlecht, konstatiert Fuchs.
aber sie fände eben unter den Bedingungen des Kapitalismus statt. Endgeräte würden in China gefertigt und mit Ressourcen gebaut, die aus Afrika extrahiert wurden. Startups erhielten ihr Geld von Risikokapitalgebern, seien also den Regeln des Finanzkapitals verpflichtet. Und auch Phänomene wie Plattformkapitalismus, Überwachungs- und Datenkapitalismus zeigten, dass es sich um ein extrahierendes System handle. Der kanadische Philosoph Nick Cernik, Kenner der Plattformökonomie, spannt von hier aus den Bogen zur künstlichen Intelligenz. Die sei die nächste Basistechnologie, prognostiziert er, werde also fast alle Wirtschaftszweige massiv verändern.
Anzeichen für diese Entwicklung gibt es bereits, denn eine Reihe von Aufgaben wird zunehmend vom maschinellen Lernen übernommen, von der medizinischen Diagnose bis zur Betrugserkennung, von Empfehlungssystemen bis zu Übersetzungsdiensten, von der Nachfrageprognose bis zur Logistikoptimierung und vieles mehr. Viele der Aufgaben, die mit moderner KI gelöst werden können, sind in allen Unternehmen anzutreffen, sodass sich den Anbietern von KI-Diensten große potenzielle Märkte eröffnen.
Doch bereits der Zugang zur KI-Entwicklung sei den meisten Akteuren versperrt, gibt Cernik zu bedenken. Für große KI-Modelle brauche es nicht nur große Datenmengen, sondern auch Rechenleistung, Infrastruktur und Fachpersonal. Faktoren also, die sich derzeit gebündelt nur bei den großen amerikanischen und chinesischen Tech-Konzernen fänden. Entsprechend, so prognostiziert er, würden die USA und China den KI-Bereich absehbar dominieren und damit auch die globale Wertschöpfung. Der Soziologe Stefan Schmalz wirft in diesem Zusammenhang einen nuancierten Blick auf die Unterschiede zwischen dem weitestgehend marktbasierten Modell der USA und dem Staatskapitalismus Chinas. Er schreibt:
China ist eine Art Saudi-Arabien der Daten, da neben den Daten zum Online-Verhalten auch Daten aus der realen Welt gesammelt werden. Dies ist zum Beispiel bei der Entwicklung von Gesichtserkennungstechnologie der Fall. Die Volksrepublik hatte im Jahr 2021 mit 540 Millionen Stück die weltweit meisten Überwachungskameras, wodurch Firmen wie SenseTime sowie CloudWalk zu Technologieführern aufstiegen.
Ob der amerikanisch-chinesische Zweikampf um die digitale Hegemonie Platz für einen dritten, vierten oder fünften Weg lässt und welche Rolle Europa spielen könnte, diese Fragen beantworten die Theorien des digitalen Kapitalismus leider nicht. Hier zeigt sich eine Schwachstelle des Buches. Denn Lösungswege sind in den zwei Dutzend Aufsätzen kaum zu finden. Sie konzentrieren sich vor allem auf die analytische Beschreibung. Deshalb wirkt es zwar nicht ganz neu, aber durchaus erfrischend, wenn die amerikanische Politologin Jody Dean auch alternative Internetformen skizziert. Zum Beispiel Systeme, die ohne Metriken wie Likes, Shares oder algorithmische Empfehlungen auskommen.
Um Verbindungen aufgrund gleicher Präferenzen entgegenzuwirken, könnten Websites zum Beispiel nicht darüber berichten, wie vielen Menschen etwas gefällt, und sie könnten uns keine Dinge empfehlen, nur weil andere sie mögen. Ein Werkverzeichnis zum Beispiel könnte einfach nur Bücher auflisten. Es sagt uns dann nicht, wie viele Leute die Bücher gelesen haben oder mögen. Netflix könnte nur Filme verfügbar machen, anstatt sie uns zu empfehlen, weil sie anderen gefallen haben.
Mehr konkrete Vorschläge wie diese hätten der Aufsatzsammlung gut getan. So bietet das Buch mein hilfreiches wissenschaftliches Besteck zur Analyse des Digitalkapitalismus. Ein Plädoyer für eine stärkere Rolle der Soziologie bei der Suche nach konkreten Regulierungsansätzen ist es indes nicht.
Meint Johannes Kuhn über das Buch Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit und Ökonomie, Politik und Subjekt. Es wurde von Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegeben und ist bei Suhrkamp erschienen. 533 Seiten kosten 28 Euro.
Thank you.
Nach der weitgehend unblutig verlaufenen Novemberrevolution 1918 und dem Sturz des Kaiserreichs musste sich die erste deutsche Demokratie von Anfang an gegen militante Putschversuche und Attentate politischer Gegner wehren. Insbesondere rechtsextreme Kräfte, aber auch Kommunisten versuchten, die Weimarer Republik zu beseitigen. Gerade die ersten Jahre bestimmte ein Klima der Gewalt, den Alltag der Menschen, aber auch den der Politik. Beispiele dafür gibt es einige. Der sogenannte Spartakusaufstand etwa und die Niederschlagung der Münchner Räterepublik, der Kapp-Lüttwitz und der sogenannte Hitlerputsch, die Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Walter Rathenau. Ein vom Zeithistoriker Martin Sabro herausgegebener Sammelband unter dem Titel Gewalt gegen Weimar beschäftigt sich nun eingehend damit und setzt den Fokus auf die Jahre 1918 bis 1923. Wobei 1923, so haben uns im vergangenen Jahr ja einige Bücher eindrücklich bei Andruck gezeigt, das Jahr der Hyperinflation war die eigentliche politische Bewährungsprobe, weil hier die unterschiedlichsten Krisen, die sich in den Jahren davor entwickelt hatten, nun gegenseitig verstärkten. Otto Langels hat Gewalt gegen Weimar gelesen und beginnt mit einer historischen Rede.
Arbeiter und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Der unglückselige Krieg ist zu Ende, das Morden ist vorbei, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstages vor der dort wartenden Menschenmenge die Republik aus. Dies ist jedoch nicht die Originalaufnahme, die Rede wurde später aufgenommen. Dass das Morden vorbei sei, wie Scheidemann betonte, erwies sich freilich schnell als Illusion. Zwar verlief die Novemberrevolution weitgehend friedlich, doch schon Weihnachten 1918 brachen in Berlin blutige Kämpfe zwischen rebellierenden Matrosen und regulären Truppen aus. Im Januar folgten der sogenannte Spartakusaufstand sowie die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wie konnte diese Gewaltspirale entstehen, von der Herausgeber Martin Sabro spricht?
Die neue Republik hat wenig Legitimation. Sie gilt für diejenigen, die sie nicht wollen, als Hochverrat und kann ihr Gewaltmonopol zunächst überhaupt nicht durchsetzen. Es ist eher die Kriegsjugendgeneration, die dieses Pathos der Unbedingtheit entwickelt. Also diejenigen, die zu kurz gekommen sich fühlen, weil sie nicht am Krieg teilnahmen und das durch übersteigerte Radikalität nach dem Krieg kompensieren.
Es war jedoch nicht nur die junge Generation, die aufbegehrte. Auch heimkehrende Offiziere und Soldaten wollten sich, als im Felde unbesiegt, mit der Niederlage nicht abfinden und brandmarkten die neue Regierung als Verräter. Bereits mit der Rückkehr der Truppen von der Front entwickelten führende Militärs Ideen zur Gegenrevolution, schreibt Christian Faludi in seinem Beitrag über den Kapp-Lüttwitz-Putsch.
Nur eine Woche nach Beginn der Novemberrevolution, der letzte Fürst im Reich hatte noch nicht einmal abgedankt, lotete der de facto Chef der obersten Heeresleitung Wilhelm Groener aus, ob die Rolle rückwärts schon wieder möglich sein könnte. Sein Plan sah vor, ihm ergebene Truppen, insgesamt rund 150.000 Mann, in Berlin einmarschieren zu lassen, um anschließend mittels Waffengewalt die Arbeiter- und Soldatenräte aufzulösen.
Vieles, was die Autorinnen und Autoren des reich illustrierten Sammelbandes schreiben, dürfte dem mit den Verhältnissen der Weimarer Republik vertrauten Leser bekannt sein. Interessant sind gleichwohl die detaillierten Beiträge zu einzelnen Aspekten. Sie machen das Buch zu einer lesenswerten Lektüre. Der Baltikumfeldzug der Freikorps, die kommunistischen Aufstände zwischen März 1921 und Oktober 1923, der Aktionismus linksradikaler Sozialrebellen wie Max Hölz und Karl Plättner. Plättner propagierte 1921 in einer Flugschrift den Bandenkampf im Bürgerkrieg, um organisierten roten Schrecken zu verbreiten.
Kauft euch Streichhölzer und steckt die Villen der Besitzenden in Brand. Gießt nicht Wasser, sondern Benzin in das Flammenmeer. Holt euch Dynamit und lasst keinen Stein auf dem anderen, denn diese Welt ist nicht mehr zu retten.
Es waren gewaltförmige Fantasien, fernab jeder Realität. Und doch verfehlte diese Gewaltrhetorik nicht ihre Wirkung. Die politische Exekutive und die Justiz reagierten häufig mit unangemessener Härte auf linke Provokationen. Der Mathematiker Emil Julius Gumbel listete in seinem Buch »Zwei Jahre Mord« für die Anfänge der Weimarer Republik 314 Morde von rechts auf. Sie wurden mit 31 Jahren Freiheitsstrafe sowie einer lebenslänglichen Festungshaft bestraft. 13 Morde von links ahndete die Justiz mit 8 Todesurteilen und 176 Jahren Freiheitsstrafe. Der Herausgeber Martin Sabro.
Die hauptsächlichen Gewaltakteure sind die auf der rechten Seite. Sozial viel stärker verankert, militärisch besser abgesichert, mit Geheimkommandos, mit Femermorden, mit Willkürmorden operierend, nicht angemessen verfolgt von einer Weimarer Justiz. Das ist das primäre Movens, das die Gewaltentfesselung in der frühen Weimarer Republik kennzeichnet.
Zur Gewaltentfesselung von rechts trug freilich nicht unerheblich das Gespött und die soziale Verachtung der alten Eliten gegenüber den neuen Repräsentanten der Weimarer Republik bei. Minister und Reichspräsident, gelernte Handwerker, waren öffentlicher Hetze ausgesetzt. Traurige Berühmtheit erlangte die Postkarte mit dem Sozialdemokraten Ebert und Noske in Badehose. Wie Hass und die Verrohung der Sprache die tatsächliche Tat beeinflussten, beschreibt Andreas Wirsching am Beispiel Matthias Erzbergers.
Als Unterzeichner des Waffenstillstands wurde er zum bevorzugten Feindbild und Angriffsziel der nationalistischen Rechten. Und es dauerte nicht lange, bis das medial machtvoll verstärkte Motto »Fort mit Erzberger« von entsprechend Disponierten wörtlich genommen wurde. Am 26. August 1921 wurde Erzberger von rechtsterroristischen Attentätern der Organisation Konsul ermordet.
Angesichts der aktuell wachsenden Bedeutung einer in Teilen rechtsextremen Partei wie der AfD stellt sich Andreas Wirsching die Frage nach den Unterschieden und Parallelen zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik heute. Berlin sei nicht Weimar, konstatiert Wirsching, aber die Weimarer Republik bleibe eine Mahnung dafür, dass politische Gewalt keine Chance haben dürfe und ihren Anfängen konsequent begegnet werden müsse. Und Gewalt, auch dies ein Fazit des instruktiven Bandes, meint nicht nur physische, sondern auch rhetorische und psychische Gewalt.
Otto Langels über Gewalt gegen Weimar. Zerreißproben der frühen Republik 1918 bis 1923. Der Sammelband wurde von Martin Sabro herausgegeben. Waldstein Verlag, 367 Seiten, 28 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche geht es unter anderem um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ja gerade in Krisenzeiten oft beschworen wird und der fast wie eine leere Formel wirkt, denkt man an die Menschen, die eigentlich nur noch in ihren Bubbles leben. Die Bertelsmann Stiftung befasst sich schon seit vielen Jahren in Studien und Umfragen mit diesem Thema, das derzeit in aller Munde ist. Für die haben Stiftungsmitarbeiter Kai Unzicker und die Journalistin Verena Kahl qualitativ untersucht, wie wieder gut werden kann, was heute anscheinend nicht funktioniert. Ihr Buch »Anders wird gut – Berichte aus der Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts« stellen wir Ihnen vor. Wenn Sie gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon die Türen schließt, stöbern Sie doch mal in unserer DLF-Audiothek-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten möchten. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.